Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wasser hat keine Balken. Oder Vertrauen wagen. Das ist mein Thema heute Morgen in diesem Gottesdienst. Zugrunde liegt Matthäus 14, 13 bis 33. Das mit dem Vertrauen ist ja so eine Sache. Wie das geht, illustriert uns ein Abschnitt aus der Bibel. Die Jünger erleben einen ganz normalen Alltag mit Jesus Christus und werden immer wieder herausgefordert, ihm zu vertrauen. Zugegeben, mehreren tausend Menschen mit Nahrung zu versorgen und mitten in der Nacht bei stürmischem Wetter auf dem Wasser zu gehen, das sind schon besondere Herausforderungen. Und dennoch gibt es im Leben eben auch ständige Herausforderungen. Kann ich Vertrauen wagen? Wasser hat keine Balken, so erlebte es Petrus, als er vertrauensvoll Jesus auf dem Wasser entgegenging. Und doch war sein Vertrauen viel zu schwach, er ging unter. Vertrauen wagen. Ich möchte alle in aller Kürze dazu 8 Aussagen wagen. Lasst mich mit einer Anekdote beginnen. Der Papst, Billy Graham und ein junger Pastor verabredeten sich zum Entenschießen. Sie fuhren auf einem See hinaus. Als 2 Enten vorbeiflogen, schoss Billy Graham, bekannt auch als das Maschinengewehr Gottes, zielsicher, traf eine Ente, landete in der Nähe des Bootes auf dem See. Billy Graham stieg aus dem Boot auf, lief über dem Wasser, sammelte die Ente ein und kehrte ins Boot zurück. Boah! Dann war der Papst dran. Nach einigen Fehlschüssen traf auch er eine Ente, stieg aus dem Boot aus, sammelte sie ein, kehrte zum Boot zurück. Boah! Dann war der junge Pastor dran. Es dauerte eine Zeit, bis er eine Ente traf. Auch sie lag tot auf dem See. Und er dachte, was die beiden können, kann ich auch. Stieg aus dem Boot aus und versank. Die beiden anderen zogen ihn wieder ins Boot hinein, worauf der Papst dann zu Billy Graham meinte, wollen wir unserem jungen Pastor mal erzählen, wo hier die Steine im Wasser liegen? Worauf Billy Graham meinte, welche Steine? Vertrauen wagen, mein Thema heute. Jesus Christus hatte gerade mit dieser Lektion an seine Jünger seine Liebe, Mühe und Not. Egal was er unternahm, es fiel den Jüngern einfach schwer, ihm und Gott zu vertrauen. Und dieses große Vertrauen auch in unseren großen Gott zu investieren. Ich möchte uns heute einmal einen ganz normalen Alltag vorstellen, den Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, an dem wir sehen können, wie schwierig das doch mit dem Vertrauen ist, aber auch, was das für uns heute bedeuten könnte. Anhand des Basistextes aus Matthäus 14, ab Vers 13, geht's los. Zuerst einmal ist da die Grundlage. Jesu Dienst und seine Lehre an den Menschen. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, dass Johannes der Täufer getötet wurde, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Aber die Menschen hatten erfahren, wohin er fuhr, und aus zahlreichen Dörfern folgten sie ihm über das Land. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte viele Kranke. Jesus bekam noch nicht mal Zeit, um zu trauern. Der Versuch mit seinen Jüngern, die grausame Ermordung des Johannes in der Einsamkeit zu besprechen und zu verarbeiten, scheiterte. Sofort waren wieder Massen von Menschen da. Und Jesus reagiert darauf. Er lehrt, er heilt, er spricht mit den Menschen, er gibt ihnen Gottes Liebe weiter. Und das ist der Alltag der Jünger. Sie lernen in der Jüngerschaft die so wichtigen Grundlagen. Gott hat gute und liebevolle Gedanken über jeden Menschen. Und Jesus bringt ihnen Gottes Liebe. Ganz gleich, wie die Lebensumstände sind, davon ist Jesus beseelt. Er möchte den Menschen dienen. Und er belehrt sie, er weckt Glauben, er betreut die Menschen und immer mit der Folge auch, dass die Menschen Gott vertrauen. Vertrauen bekommt so eine Nahrung, indem die Jünger Gottes Größe und Gottes Macht erleben. Durch sichtbare Zeichen, durch Wunder, durch andere Dinge. Und Vertrauen bekommt so eine wichtige Grundlage, indem Jesus den Menschen erklärt, wie Gott ist, wie Gott denkt und was Leben ausmacht. Das Wesentliche davon finden wir ja bekanntlich aufgeschrieben in der Bibel. All das lernen die Jünger von Jesus. Dazu kommt das Learning by Doing. Glaube darf nicht in der Theorie stecken bleiben. Vertrauen lernen wir nicht in der Theorie, sondern im praktischen Leben, im Leben mit Gott. Und nun bekommen die Jünger einen besonderen Auftrag. Die Herausforderung: Macht das Unmögliche möglich. Vers 15 bis 20. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist einsam hier und schon spät. Schick die Leute weg. Dann können sie in die Dörfer gehen, um sich dort zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete: Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Bringt sie her, befahl er. Dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jeden der Jünger davon, und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten, und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Der Auftrag ist klar. Gebt ihr ihnen zu essen. Da draußen sitzen 5000 Männer und Frauen und Kinder, vielleicht 15.000 Menschen, wir wissen es nicht genau. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Reaktion ist logisch. Hey, Jesus, das geht nicht. Wie soll das denn funktionieren mit 5 Broten und 2 Fischen? Das geht nicht. Davon werden wir Jünger ja noch nicht mal richtig satt. Aber die Frage, die Jesus ihnen stellt, ist: Was habt ihr denn? Was könnt ihr mir geben? Und dann merken sie, die 5 Brote und 2 Fische, irgendwas will Jesus damit machen. Wenn Jesus sagt: Geb mir, ich mache was daraus, dann darf ich vertrauensvoll das, was ich habe, Jesus geben, in der Hoffnung, dass er daraus etwas macht. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Jesus entlässt die Jünger nicht aus der Verantwortung. Er sagt nicht: Setzt euch ins Gras, ich mach das hier schon. Sondern er sagt: Gebt ihr ihnen. Gebt ihr ihnen. Sie sollen sich Gedanken machen, wie das möglich ist, dass der Auftrag, den Jesus ihnen gibt, umgesetzt werden kann. Sie sollen sich Gedanken machen, welche Ressourcen da sind, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann sollen sie es im Vertrauen auf den großen Gott auch tun. Das ist der Hintergedanke. Indem wir vertrauensvoll glauben und Jesus das geben, was wir haben, verwandelt er es in Segen. Und am Ende werden 15.000 Menschen satt. Und es bleibt etwas übrig. Wisst ihr, wie viel? Wir haben es ja gelesen. 12 Körbe. Wie viele Jünger gibt es? Okay. Jeder Jünger bekommt einen Korb voll als Lektion Gottes. Schau mal, was ich aus dem bisschen gemacht habe und wie viel Segen für dich zurückfließt. Ein Korb voll. Haben die Jünger nun gelernt, Jesus zu vertrauen? Durch so ein großes Wunder? Nein, wir werden sehen, dass sie noch nicht viel gelernt haben. Der nächste Aspekt. Jetzt kommt der besondere priesterliche Dienst unseres Herrn. Während wir arbeiten, ist unser Herr auch aktiv, denn er betet für uns. Lesen wir weiter. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er noch immer alleine dort. Jesus betet vom Abend bis circa 3 Uhr nachts, also ungefähr 8 Stunden. 8 Stunden. Er brauchte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Es war seine Kraftquelle, um seinen Dienst auf Erden sündlos und im Sinne des Vaters tun zu können. Und er besprach sich mit seinem Vater über alles, was ihn persönlich bewegt. Und sicherlich beinhaltete ein Teil seiner Gebete auch die Fürbitte für seine Jünger. Er wusste, wie schwach ihr Vertrauen war. Und er wusste, dass sie bereits in der nächsten Prüfung wieder versagen würden. Dann, während er betete, tobte der See Genezareth. Ein Sturm zog auf. Das war damals nicht unüblich. Die warmen und die kalten Luftschichten, wenn die aufeinanderprallten morgens und abends, vor allen Dingen abends konnte es dann eben passieren, dass mit einem Schlag ein Sturm aufzog und man konnte das vom Berg, auf dem Berg war nichts, war es ruhig. Und man sah da unten den See, wie er brodelte, weil dort die Wassermassen und die Luft und warmen und kalten Luftmassen aufeinanderprallten und der See sich in einen Hexenkessel verwandelte. Warum? Weil die Wellen nicht auslaufen konnten durch das Gebirge. Diese Stürme waren gefürchtet und genau so einen Sturm erlebten die Jünger jetzt gleich. Er sah das von oben und er betete für sie. Und ich sage noch einmal, Gebet und nochmals Gebet ist die Quelle, aus dem Vertrauen uns erwächst. Ohne Gebet werden wir kein Vertrauen in Gott haben oder nur mangelndes Vertrauen. Zugleich erwächst uns aus dem Gebet aber auch eine tiefe Liebe zu Jesus. Wenn Jesus das Gebet brauchte, mit seinem Vater zu sprechen, stundenlang allein auf einem Berg, wie viel mehr brauchen wir es? Und je stolzer Menschen sind, desto weniger werden sie beten, weil sie meinen, es selbst zu schaffen. Und ich ermutige gerade dazu, nehmt euch Zeiten zum Gebet. Gebet ist deshalb so wichtig, weil ich in diesem Gebet die Gemeinschaft mit meinem Vater pflege und von ihm erfahre, wie Gott denkt. Ja. Und noch ein Aspekt. Wer beten will, der findet dafür auch Zeit. Ein vierter Aspekt. Vertrauen zu investieren ist und bleibt herausfordernd. Ja. Wir lesen dann, die Jünger sind ja inzwischen auf dem See. Die Jünger gerieten weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen zu kämpfen. In dem Boot saßen erfahrene Fischer. Sie kannten den See. Sie wussten genau, was das bedeutet, wenn die Luftdruckverhältnisse in kürzester Zeit so abfielen, dass diese Stürme kamen. Sie wussten das. Sie kannten das. Was tun erfahrene Seeleute? Ärmel hochkrempeln? Und rudern, was das Zeug hält. Versuchen wir doch mal, das Schiff so im Wind zu halten, dass es möglichst wasserfrei bleibt. Was tun wir, wenn Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöte oder Krisen kommen? Entweder wir werden aktiv oder wir versinken in Passivität. Frei nach dem Motto, macht ja eh alles keinen Sinn. Selten schaffen wir es, mit unserem Problem in der richtigen Balance zwischen Aktivität und heiliger Passivität zu stehen. Warum? Weil uns oft das Vertrauen fehlt, dass Gott jedes Problem lösen kann, und zwar zu seiner Zeit. Vertrauen in den besonders in schweren Stunden sind die besonderen Examina unseres Glaubens. Und sie zeigen uns Lebensreife und Lebensweisheit. Das Erste, was wir lernen müssen im Vertrauen oder auch gerade wenn Schwierigkeiten oder Krisen kommen, ist nicht blinder Aktionismus, sondern Ruhe zu bewahren, ins Gebet zu gehen und mir von Jesus erst einmal Weisung zu holen. Was ist jetzt wie dran? Und hier hatten die Jünger noch viel zu lernen. Wir sehen nicht, dass sie im Boot sitzen und erst einmal beten und sagen, Herr, gib uns jetzt Kraft und hilf uns, dass wir hier heil durchkommen. Lesen wir nichts von. Sie kämpfen, sie ackern, sie haben Angst und sie schreien ihre Not, das werden wir später noch sehen, aber sie haben in der Situation den großen Gott vergessen, der wenige Stunden zuvor dieses gigantische Wunder gewirkt hat. Und jetzt kommt Jesus wieder ins Spiel. Gottes Hilfe kommt oft anders, als wie wir es denken. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er, ich bin es. Habt keine Angst. Wer rechnet schon damit, dass Jesus selbst helfend eingreift, indem er zu den Jüngern zu Fuß über das Wasser kommt? Ich kann das gut verstehen, dass die Jünger erst einmal mit Furcht reagieren. Aber dann kommt dieses wunderbare Wort. Ich bin's. Habt Vertrauen. Jesus sieht unsere Not. Er wusste ja längst von der Not, als er auf den Berg war, wusste er, was auf sie zukommt. Und auch das ist ein göttliches Wunder, dass Jesus vom Berg über das Wasser zu den Jüngern geht, natürlich. Und Jesus weiß genau, wann er eingreifen muss. Er macht es nicht gleich. Er lässt sie erst kämpfen. Er lässt es sogar zu, dass Wasser ins Boot läuft. Aber er greift im richtigen Moment ein, weil er meint, dass dieser Moment gekommen ist, um zu helfen. Er weiß auch, wie er es tun kann. Er hätte ja auch den Sturm ganz schnell abschalten können. Aber nein, er geht persönlich hin. Persönlich sollen die Jünger jetzt diese Vertrauenslektion lernen. Ich bin es. Vertraut mir. Interessant ist, dass Jesus die Macht hat, Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Ihm ist alles möglich, auch heute noch. Glauben wir das? Er kennt auch unsere Ängste und zerstreut sie. Er möchte uns in unseren Herzen gerade jetzt sagen, wenn Ängste da sind, ich bin's. Vertraut mir, fürchtet euch doch nicht. Und wieder sehen wir, dass Jesus wider aller Logik handelt. Das ist nun schon das dritte Zeichen, das er an diesem Tag bekommt, nach Heilungen und Brotvermehrung. Nun läuft er übers Wasser, um den Jüngern in der Hilfe zu geben im Sturm. Diese geballte Lektion, durch die die Jünger Vertrauen lernen sollen, ist gewaltig. Wir kennen diese Geschichten und wir gehören nicht zu den Entmythologisierungstheologen, die sagen, das muss man alles glatt machen. Ich glaube, dass diese Wunder tatsächlich real geschehen sind. Ich glaube, gerade dass Wunder wichtig sind in der Bibel, weil diese Wunder Vertrauen wirken. Gerade das großartige Eingreifen Gottes in Naturgesetze zeigt uns doch die Allmacht und die Allgegenwart, die Macht Gottes generell. Und ich glaube, dass das auch heute noch genauso möglich ist wie damals. Wir brauchen solche göttlichen Wunder, um Vertrauen zu bekommen in den großen Gott. Und er schenkt sie uns, im Kleinen wie im Großen. Ich hörte jetzt in diesen Tagen von einem Missionar. Sein Sohn ist mit einem Trecker unterwegs, sollte einige Baumstämme rausziehen und aus irgendeinem unerklärlichen Grund kippte dieser Trecker um und rutschte eine kleine Böschung runter und der Trecker lag auf dem Jungen drauf. Dieser Junge hat überlebt. Wie, weiß keiner. Ein göttliches Wunder. Ich glaube, dass solche Wunder auch heute noch möglich sind, wie wir das gerade auch erlebt haben. Die Jünger hatten diesen Herzensglauben noch nicht, obwohl sie so viele Jünger erlebt haben. Besonders bei einem fehlte noch viel, bei Petrus. Und auch ihn nimmt Jesus ernst, mit all seiner Überheblichkeit, mit all seinen Fragen, mit all seinen Zweifeln. Jetzt kommt die besondere Lektion für Petrus. Lesen wir weiter, Vers 28. Da rief Petrus zu ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging übers Wasser Jesus entgegen. Was reitet denn den Petrus hier? Überheblichkeit, Sensationslust oder einfach nur unbeschwertes sanguinisches Temperament? Will er Jesus herausfordern? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich sehe hier einen kindlichen Glauben. Jesus, was du kannst, das kann ich auch. Und das ist ein relativ guter Ansatz bei Petrus, denn es zeigt, dass eine Menge Vertrauen schon da ist. Aber er weiß auch, wenn ich jetzt aus Wasser gehe, das geht nicht gut. Aber wenn Jesus es mir befiehlt, dann klappt das. Und darum sagt er ja, befiehl mir zu kommen. Ja, komm, sagte Jesus. Ja, wenn Jesus etwas befiehlt, egal was es ist, wird es funktionieren. Und ich sehe hier wiederum etwas sehr Wesentliches. Jesus befiehlt nicht ich gehe auf dem Wasser des Glaubens. Jesus befiehlt mir, es zu tun. Und wenn er befiehlt, wird er auch die Konsequenz übernehmen. Glaube beginnt nicht bei mir, bei uns, sondern Glaube beginnt immer bei Gott. Er ruft und er befähigt und er sagt, was er will. Und er kann uns sogar den Befehl geben, buchstäblich übers Wasser zu gehen und es wird funktionieren. Das ist meine feste Überzeugung. Vertrauen zu lernen braucht besondere Herausforderungen. Auch einmal über die Grenzen zu gehen. Einfach mal Dinge zu tun, die vielleicht unlogisch sind, die gar falsch erscheinen, aber die doch richtig sind, wenn Jesus sagt, tu es. Vertrauen kann nicht auf Logik oder Verstand basieren. Vertrauen ist Herzenssache und entspringt einer engen Beziehung zu Gott. Aber Vertrauen ist angefochten. Der größte Feind des Vertrauens ist siebtens der Zweifel. Lesen wir weiter. Als Petrus sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Das nächste Wunder. Beispiel. Da sitzt der Waisenvater von Bristol, Georg Müller, mit seinen Waisenkindern am Abendbrotstisch. Nur es fehlt etwas. Das Abendbrot. Es war nichts auf dem Tisch außer Wasser. Doch Gott hat ihm gesagt, geh übers Wasser, vertraue mir, ich gebe den Kindern zu essen. Und so kann er beten, Herr, ich danke dir für das Abendessen, das gleich kommen wird. Amen. Er betete, es klopft, unten steht der Bäcker und sagt, ich habe einiges Brot nicht verkauft, könnt ihr es gebrauchen. Petrus Glaube und sein Vertrauen waren noch zu schwach. Petrus sieht auf seine Möglichkeiten. Wasser, Mensch, Wasser hat keine Balken, funktioniert nicht, wusch. Er sinkt. Wo wir auf unsere Möglichkeiten sehen und nicht darauf vertrauen, dass Gott alles wirken kann, was immer er möchte, wird nie ein Schritt auf dem Wasser möglich sein. Man wird sich immer sagen, Wasser hat keine Balken, also bleibe ich lieber am Land. Vertrauensvoller Glaube jedoch wagt es buchstäblich aufs Wasser zu gehen, Jesus entgegen. Und selbst wenn wir sinken, weil unser Vertrauen plötzlich zu klein oder zu schwach ist, oder wenn sich Zweifel breit machen, wie bei Petrus, Jesus wird uns immer seine Hand reichen, sodass wir nicht untergehen. Ich ermutige euch alle, legt das hässliche Gewand des Zweifels ab und geht mutig auf dem Wasser, wenn Jesus uns dazu beauftragt. Der Glaube braucht keine Balken, lediglich Vertrauen. Und das bringt mich zum letzten Punkt, zum Schlussakkord, den Lobpreis Gottes, Vers 33. Da beteten ihn die Jünger an und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ein voller Arbeitstag geht mitten in der Nacht, kurz nach 3 Uhr zu Ende, mit diesem Lobpreis. Viel haben sie an diesem Tag mit Jesus erlebt. Und am Ende beten sie ihn an. Das ist vertrauensvoller Glaube. Auch wenn der Glaube noch angefochten bleibt. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann sehen wir immer wieder Schwächen bei den Jüngern. Aber vertrauensvoller Glaube handelt. Er muss immer wieder Gott anbeten. Ich wünsche euch, und Ihnen allen, geht auf das Wasser, wenn Jesus euch ruft. Vertraut euch ihm an. Wir brauchen keine Balken, die uns tragen. Wir brauchen nur einen vertrauensvollen Glauben an den Erlöser dieser Welt, der uns von Gott gesandt ist, Jesus Christus. Amen.